96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 96. Minute. Heute mit der 38. Folge. Ich sitze hier heute mit Gianni und Fabian.
Moin.
Grüßt euch, Jungs.
Moin.
Mein Name ist Henne und ich bin lange nicht so gespannt in eine Folge reingegangen, weil wir haben echt wenig Kontakt gehabt das Wochenende.
Ich wollte nichts von euch hören, wirklich.
Es war erstaunlich ruhig, ja.
Also es gab noch nie ein Wochenende, wo unsere WhatsApp-Gruppe so leise war. Ich bin also dementsprechend sehr gespannt, wie ihr auf dieses Spiel blickt. Wird für uns alle jetzt gleich ein bisschen überraschend sein. Aber vorweg erstmal das Wichtige. Gianni, wie war die Fahrt? Wie war die Wurst? Wie war der Block? Wie war das Wetter? Erzähl doch mal.
Es war echt eine angenehme Tour. Ist ja nicht allzu weit. Natürlich mit Blick aufs Motto war die Anspannung und die Vorfreude natürlich umso größer, gerade mit Blick auf die Tabelle. Man wusste, es geht um die Wurst. Und das Motto hat es nochmal unterstrichen, alles auf Rot. Schönes Motto-Shirt wurde sich in der Szene ausgedacht. Und ja, so reisten wir schön in Rot gekleidet nach Bochum.
Hatten das auch alle an oder gab es auch viele Trikots dazwischen?
Nee, ich glaube, die breite Masse hatte das Motto-Shirt an. Es gab da hier und da eine Ausnahme. Tatsächlich das T-Shirt, das Motto-Shirt von 2009,
boah,
war
geil.
Das ein oder andere Mal auch ersichtlich. Fand ich geil. War natürlich auch vorm Stadion eine coole Atmosphäre. Viele, viele in Rot gekleidete hat man überall gesehen. Also es war echt so, es wirkte, als wenn wir da mit 5.000, 6.000 wären. Aber ja, das typische 10% Kontingent war es dann doch nur. Wo ich dann echt Gänsehaut bekommen habe, muss ich sagen, war der Moment, wo die Spieler reinkamen. Tatsächlich hatten die auch das Motto-Shirt an. Hat mich überrascht, habe ich gar nicht mitgerechnet.
Geil.
Dann ging es natürlich irgendwann rein ins Spiel. Untermalt wurde das Ganze mit einer schönen optischen Einlage seitens des Gästeblocks. Es gab die große Blockfahne. Ja, gab hier und da noch ein paar Fackeln und ein bisschen Rauch. Was auf dem Spruchband stand, hat man natürlich nicht gesehen, konnte man sich aber denken. Als ich die Bilder gesehen habe, sah das schon extrem geil aus. Also ja. Auch wie der Rauch zog. Umrandet hat es die 96 dann, es war echt genial. Also auch die Spieler, glaube ich, oder ich habe zumindest gehofft in dem Moment, dass die Spieler sich davon auf jeden Fall nochmal richtig haben heiß machen lassen. Dann gab es eine Situation, also da kam ich irgendwie so ein bisschen, da wurde ich ein bisschen von überrascht. Und zwar stand ich so halb auf dem Gang und irgendwann kam ein Kumpel von mir mit dem Physio von 96 in den Block. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Rick. Mhm. Rick kenne ich noch aus dem Trainingslager vor ein paar Jahren. Drehe ich mich um, gucke ihn an. Ich sage, was machst du denn hier? Ich sage, musst du nicht arbeiten? Mhm. Du hast doch gerade einen Job zu erledigen. Guckt er mich an, grinst und sagt, nee, wir wechseln uns immer ab von Spieltag zu Spieltag. An dem Spiel war wohl das andere Gespann gerade im Einsatz. Und in der Regel gucken die das dann zu Hause. Mhm. Und er sagt, nee, also da kann ich nicht in Ruhe auf der Couch sitzen, wir sind dabei, die hat natürlich auch das rote T-Shirt an. Und dann sagt er, da kommen gleich noch ein paar. Ich sage, okay, so, dann 10 Minuten später kommt auf einmal Benny Pichler rein im Block.
Geil.
Mit dem Motto-Shirt, Hüseyin Şakrun und Micho Mango.
Oh, wie geht's der Schulter?
Der Felix Sunkel, der Athletiktrainer, der war tatsächlich auch dabei. Und der Micho Mango wirkte leicht überfordert, muss ich sagen. Der 18-jährige aus Afrika
auch, ne?
Stammende Mitspieler von Hüseyin Şakrun, die haben relativ schnell die Flucht ergriffen. Ich glaube, dem wurde das zu bunt im Block. Der Hüseyin, der wurde ja auch jetzt am heutigen Montag, glaube ich, operiert. Mhm. Ich glaube, da war das ein bisschen kritisch, dass da beim Jubel vielleicht der ein oder andere auf ihn fällt.
Alle Hände hoch, Mann.
Genau,
hoch
Şakrun. Jetzt. Ja, bei ihm war das, glaube ich, schwierig. Also die gingen dann relativ schnell. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind, aber sie waren dann nicht mehr so in meinem Dunstkreis. Mhm. Aber der Rick, der Felix und der Benny Pichler, die waren tatsächlich die erste Halbzeit mittendrin.
Geil.
Hammer. Ich fand es extrem geil.
Kennt Benny Pichler unsere Songs auswendig?
Ich habe ab und zu mal so rübergelunzt, weil der stand so halb links hinter mir, wirkte nicht so textsicher. Aber ich muss sagen, der Rick und der Felix, die haben richtig Attacke gemacht.
Ja, geil. Die hatten richtig plötzlich so eine österreichische Mundart im Blog.
ja, ganz kurz noch zu Rick und Felix. Ich habe mich dann mit Rick natürlich auch unterhalten. Wir haben ein paar Worte ausgetauscht, habe ihn noch gefragt, wie es dazu kam, dass die T-Shirts anhatten und wie es dazu kam, dass die jetzt im Gästeblock stehen. Ja, und er hat mir nochmal erzählt, dass der Coach da auch ein großer Freund von ist. Also er appelliert auch immer an alle im Staff und auch an alle Spieler, dass die Nähe zu den Fans gesucht werden muss und dass die Fans halt auch gebraucht werden, gerade in dieser Phase. Fand ich ganz schön, sowas zu hören. Und ich fand es auch ganz cool, dass die mittendrin statt nur dabei waren. Sie haben aber allerdings nur die erste Halbzeit ausgehalten. In der zweiten Halbzeit habe ich sie nicht wieder gesehen. Ja, keine Ahnung, wo sie hin sind, werde ich immer fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ja,
aber ein schönes Zeichen.
Ne? Mega, mega, fand ich auch extrem cool. Ja, Stimmung war geil. Also ich fand, ich weiß nicht, wie es im Fernsehen rüberkam. Es war phasenweise, war es brachial laut. Ist natürlich auch ein geiles Stadion mit einem schönen tiefen Dach, wo das immer ordentlich schallt. In der Bochumer Kurve waren die ersten 20 Minuten, war gar nichts los. Ich glaube, da gab es ein, zwei Konflikte, die da irgendwie dann für einen kurzen Stimmungsrückgang, beziehungsweise die haben eigentlich gar keine Stimmung gemacht, die ersten 20 Minuten, bis das da geklärt war, hat uns natürlich irgendwo in die Karten gespielt. Da waren wir die ersten 20 Minuten auf jeden Fall komplett führend auf den Rängen und ich glaube, das hat sich auch soweit übers Spiel gezogen. Ich habe Bochum erstaunlich selten gehört. Vom Gästeblock war da auch echt eine extrem gute Mitmachquote. Die Leute waren extrem heiß und ja, wie am Anfang schon angedeutet, es wirkte so, als ob alles angerichtet wäre für einen wunderschönen Fußball-Samstag.
Eine Sache fand ich noch ganz interessant. Also du verrätst uns nicht, wie die Bratwurst war.
Ich habe keine gegessen.
Achso, okay.
Nee, ich habe diesmal keine gegessen. Ich kann keine Empfehlung oder keine.
Du hast ja schon eine Verpflichtung gegenüber der Community, das weißt du schon, ne?
Ja.
Also nächstes Mal ruhig Bratwurst. Ruhig
Bratwurst-Tester.
Bratwurst-Tester, ja. Halloumi ist ja überall gleich, aber Bratwurst kannst du ruhig.
Wir wollen ja auch der beste Gastro-Podcast Hannovers werden.
Okay, schreibe ich mir auf die Karte.
Ja. Ja. Gut. Dann wollen wir jetzt mal in dieses Spiel reingehen, beziehungsweise wollen wir die Situation angucken. Erstmal vorweg, es war der 33. Spieltag, der vorletzte Spieltag. Und seit 2021/22 ist dieser 33. Spieltag nicht mehr gleichzeitig stattfindend, sondern wie die anderen Spieltage auch. Erstmal ganz kurz dazu, ein Hörer schrieb uns, dass das absolute Wettbewerbsverzerrung ist. Wie seht ihr das? Seht ihr das auch so deutlich, dass der 33. Spieltag auf jeden Fall gleichzeitig stattfinden muss? Und seht ihr das auch als Wettbewerbsverzerrung?
Also ich würde sagen, wenn man jetzt mal auf diesen 33. Spieltag schaut und ich da jetzt schon mal ein bisschen was vielleicht auch vorwegnehmen kann, dann spielt 96 anders, weil Paderborn am Tag zuvor nur unentschieden gespielt hat. So, ne? Und dann verliert auch in Elversberg unter dem Minimaldruck, sage ich jetzt mal, ne, der anderen, aber verliert auch in Düsseldorf. Also ne, das kann auch schon irgendwie zusammenhängen und deswegen würde ich sagen, ist der 33. Spieltag, und ich muss das auch echt jetzt nochmal nachgucken am Wochenende, weil ich mich selbst gewundert hatte, ist der 33. Spieltag für mich auch ein Eingleisiger, ganz klar.
Gehe ich komplett mit. War ja auch eigentlich jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang so, wurde, meine ich, vor ein paar Jahren aufgrund von Einschaltquoten, TV-Geldern etc. pp. Geändert. Also man gibt sich wieder dem Geld geschlagen. Die Vernunft steht da nicht an erster Stelle. Oder ich sag mal, die Fairness ist da wieder hinten angestellt worden und man blickte natürlich wieder nur aufs Geld bei der DFL oder beim DFB. Keine Ahnung, wer es da entschieden hat. Bin ich gar kein Freund von. Ich würde mich freuen, wenn es ganz normal wie der 34. wäre.
Wettbewerbsverzerrung finde ich ein bisschen hart. Also,
klingt hart, ja.
Ne, ich meine, dann kannst du ja auch sagen, gut, dann musst du den 32. Spieltag auch mit reinnehmen. Also wann machst du diese Grenze? Ab wann ist es keine Wettbewerbsverzerrung mehr? Also ich bin auch bei euch. Ich würde den 33. Spieltag auch nehmen gleichzeitig. Aber gut, ich meine, der letzte ist halt gleichzeitig. Es ist jetzt halt so, wie es ist. Also Wettbewerbsverzerrung, der Begriff, der ist da schon ziemlich hart. Aber es ist natürlich für alle, also für 96 ein kleinerer Vorteil gewesen. Und die Mannschaft, die dann sonntags spielt, klar ist es nochmal was anderes. Aber es hat ja jetzt, man kann ja nicht sagen, dass die Mannschaften, die später gespielt haben, in irgendeiner Form davon groß profitiert haben.
Genau, das ist ja die Frage, ne, ob man da immer nur groß von profitieren muss oder ob eben auch der Druck des nächsten Finalspiels sozusagen, ne, da mehr wächst. Also es ist für mich nicht nur die Seite des Profitierens, sondern auch des Druckerhöhens. Ne? Also das ist
ja, so. Aber wir sind im Leistungssport. Also wir nehmen den 33. Spieltag gerne wieder zeitgleich. Okay, gehen wir rein mit der Startelf. Es gab insgesamt 3 neue in der Startelf. Nawrocki ist zurückgekehrt für Okon, hat links neben Tomiak gespielt, Algeier auf rechts. Neubauer kam rein für Udenne, hat den linken Wingback bekleidet. Und auf der 10 hat STT statt Taibi gespielt. Erstmal fand ich diese Startelf sehr sinnvoll. Ich war froh, dass Nawrocki und Tomiak beide aufgestellt wurden. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet. Es hätte mich nicht überrascht, wenn Okon und Algeier aufgrund der Schnelligkeit der Bochum-Flügel gespielt hätten. Trotzdem haben wir uns ja Stabilität gewünscht und haben sie vom Personal her erstmal bekommen. Taibi raus hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass entweder Bundu oder Yokota weichen müssen oder gar Kellmann weichen muss. Also dass eben einer von diesen klaren Offensivspielern dann weichen muss und er mit STT und Taibi spielt. Das hat mich etwas überrascht. Und da möchte ich ganz kurz mit euch drüber sprechen. Ich habe die ganze Zeit dann schon hin und her überlegt, okay, er bringt Bundu und Kellmann. Das sind die einzigen beiden, die in diesem Kader 9 spielen können. So, ne, ich hab's ja im Fernsehen geguckt, Gianni, und dann sagte Tietz vor dem Anpfiff, und da wurde mir ein bisschen schwummrig, naja, wir haben ja noch einen Taibi und der kann ja auch die schwimmende 9 spielen.
Hat er dann ja auch irgendwann.
Hat er dann ja. Kurz durchatmen. Also, in der letzten Folge, da war uns ja noch nicht klar, dass der Nielsen dann kurzfristig ausfällt. Als dann die Nachricht rauskam, dass er verletzungsbedingt nicht dabei ist, haben wir, glaube ich, direkt dieses Szenario durchgesprochen, dass ein Pichler nicht da ist, Nielsen nicht da ist. Also du entweder mit einem Bundu auf der 9 startest oder einen Bundu draußen lässt oder irgendwie ein Experiment startest und jemanden aus der U23 oder aus der U19 mitnimmst, der, ich sag mal, auf der 9 kicken kann, wäre natürlich ein Experiment, was, ich sag mal, Tietz untypisch wäre. Und als dann natürlich beide in der ersten Elf stand, denn dann, da habe ich genau das Gleiche gedacht wie du. Ja. Wie reagieren wir? Weil das passt halt eigentlich auch nicht zu dem typischen Matchplan, den ein Tietz hat. Er blickt ja immer so auf die 70. Minute, wie kriegt er da nochmal Energie rein, wie kriegt er einen Impact rein und dann mit einem Taibi als Plan A für die schwimmende 9 in das Spiel zu gehen.
Und wir hatten ja kurz vorher ein bisschen Startelf nochmal überlegt, wie könnte man reagieren. Mein Wunsch war ehrlich gesagt mit Bundu zu starten und Kellmann dann einfach, um ihm auch nochmal so einen anderen Impuls zu geben, dann roundabout 65 zu bringen, um dann in diese Crunch-Time des Spiels halt reinzukommen. Er hat sich dagegen entschieden, Fabian. Wie war dein Blick darauf?
Also mein Gefühl war erstmal positiv, weil ich dachte, er will es schnell entscheiden. Ne? Also lieber mit all denen, die Form haben und vielleicht auch die Fähigkeiten, eine Bude zu machen, halt einfach auf dem Platz zu stehen. Das finde ich erstmal gut. Und grundsätzlich habe ich mir schon gedacht, dass das Spiel wahrscheinlich eher flach aufgezogen wird. Ne, es sind ja relativ wenig Flanken auch hoch reingekommen. Und das kannst du dann am Ende mit dem Taibi in der Mitte halt auch spielen. Dafür ist Kellmann dann nicht zwingend relevant. So, ne? Das heißt, wenn du dich mit Kellmann im Kopfball nicht durchsetzt in der ersten Halbzeit, wirst du es auch mit jedem anderen Spieler nicht tun. So, und dann kannst du es auch in der zweiten Halbzeit vielleicht mit dieser schwimmenden 9 spielen. Aber setzt halt auch ein bisschen voraus, dass du das Spiel vielleicht schon auf deine Seite gezogen hast bis dahin. Ne?
Bevor wir jetzt in dieses Spiel reingehen, möchte ich ganz kurz sagen, wir haben Crunch-Time und wir wollen ganz kurz einmal rauszoomen und kurz einmal klarstellen, was hinten rausgekommen ist, damit wir dann auch ein bisschen kritisieren können. Denn es gehört dazu, dieses Spiel auch durchaus wieder kritisch zu beleuchten. Trotzdem sind wir in der Crunch-Time. Wir haben uns einen Sieg gewünscht. Wir wollten von diesen letzten 4 Spielen alle 4 Spiele gewinnen, auch weil wir gedacht haben, wir brauchen das.
Ja.
Ne, punktuell für die Tabelle. Tatsächlich hat der SC Paderborn am Freitag auch wieder gestrauchelt, hat nur ein Unentschieden geholt. Elversberg hat ordentlich auf die Mütze gekriegt, sodass wir mit unserem Unentschieden Stand jetzt immer noch Dritter sind. alle sind punktgleich mit 59 Punkten. Elversberg auf 2, wir auf 3, Paderborn auf 4. Und wir machen immer eine Spielrückschau und die darf auch kritisch sein. Und das machen wir jetzt auch. Und trotzdem war es mir wichtig, vorweg zu sagen, wir sind immer noch mittendrin. Ja, es ist immer noch alles möglich. Wir können immer noch Zweiter werden, wir können immer noch Dritter werden und wir können immer noch Vierter werden. Was es für Szenarien gibt, da kommen wir später nochmal drauf. Aber jetzt schauen wir uns nur das Bochum-Spiel an, von dem wir uns sehr viel versprochen haben. Ne? Die Rahmenbedingungen hat Gianni eben schön zum Einstieg uns berichtet. Alles auf Rot. Ja, es wurde wieder von den Fans sehr viel auf die Beine gestellt. Es wurde von den Fans wieder verdeutlicht, wie wichtig dieses Spiel auch für die Kurve ist. Die Mannschaft hat da zu großen Teilen erstmal was zurückgegeben mit den T-Shirts, hat ein paar Leute in den Block geschickt, sensationell. So, und jetzt kommt aber das Spiel, ne? Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, war das vielleicht die schlechteste, ist vielleicht ein bisschen hart, aber die ereignisärmste Halbzeit, die wir unter Tietz je gesehen haben. Also, ja, es hat mich so ein bisschen an die Leitl-Zeit erinnert, weil ich habe jetzt die Spielrückschau wieder für diese Folge bekommen und saß dann da mit meinem Zettelchen und hatte ehrlich gesagt relativ wenig zu schreiben. Es ist nichts passiert.
Ja, hat mich jetzt aber auch ehrlicherweise nicht überrascht, dass das Paderborn-Spiel erwähnt. Ne? Also, welche Aufgabe hatten wir, um vor Paderborn zu bleiben, nicht verlieren? So, und da steckte natürlich auch früh schon in dieser Mannschaft drin.
Aber gehst du, Entschuldigung, die Nachfrage, aber gehst du mit dem Gefühl dann in das Spiel?
Also ich glaube schon, dass wenn du weißt, dass dir ein Unentschieden reicht erstmal, um zu diesen Finalspielen zu kommen, die du vielleicht auch gar nicht selbst auf dem Zettel hattest, so, ne, was schön irgendwie in der Saison Vorstellung war, dass du da oben mitspielst bis zum Ende, aber vielleicht auch nicht komplette Realität für dich. So, ne, und dann glaube ich, guckst du schon, dass du in diese Finalspiele kommst, ne, und es nicht verspielst dadurch, dass du einen Scheißfehler irgendwie da in
Bochum mal,
machst, weißt du?
Also ich sag mal, wenn die wirklich dann mit der Intention ins Spiel reingegangen sind, dann fuckt es mich, glaube ich, noch mehr ab als ohnehin schon.
Ich weiß nicht, ob es die Intention ist so, ne? Am Ende kannst du auch sagen, wir spielen es jetzt hier auf Platz 2 und keine Ahnung, ne? Aber
ich hoffe nicht, dass
es in der Gruppe vorher geschrieben, Bochum hat gegen kein Top-Team verloren zu Hause. Ne? Bochum ist halt auch einfach eine krasse Kulisse so, und da finde ich es dann schon okay zu sagen, wir verlieren hier heute nicht, Jungs.
Ich finde das sehr gut, dass du schon in so eine Interpretationsebene gehst. Lass mich einmal ganz kurz die wenigen Sachen aus der Halbzeit erzählen und dann interpretieren wir das gerne mal, weil ich finde das total interessant, wie ihr das seht. Es war ein sehr zähes Spiel, wirklich eine ereignisarme erste Halbzeit. Bochum hat sehr destruktiv gespielt, hat mal sehr tief gestanden, hat das Ganze sehr eng gemacht, dann haben sie mal kurz gepresst, dann wieder zurück, also wirklich, da kam nicht so wirklich viel. Wenn man das jetzt positiv sieht, dann fand ich, hatte 96 die Spielkontrolle,
ja,
hat aber auch nicht viel riskiert. Was ich interessant fand, war, dass in der 20. Minute Tomiak erstmal den Pannewig komplett umgehauen hat und der erstmal verletzt vom Platz musste. Mhm. Das war, ne, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht, dass irgendwelche Spieler verletzt werden, aber das war für mich so ein okay Statement. Ne, da ist jetzt wieder ein Tomiak, der auch mal einen umholzt, der da in unsere Hälfte kommt. Gar nicht so ein schlechtes Zeichen. Dann gab es in der 23. Minute diesen Freistoß von Bundu, mhm, aus einer sehr guten Position, der nicht so wirklich gefährlich war. Und ansonsten war es aber ein total schwaches Spiel. Über 40 Minuten lang ist das Spiel so vor sich hingeplätschert und 96 hat das Spiel kontrolliert, wenig riskiert, wenig zugelassen. Bochum hat auch wenig zugelassen und es wirkte fast wie so ein Spiel so zwischen zwei Mannschaften, die ja beide nicht mehr so richtig müssen. So, und jetzt kommen wir in die Interpretationsphase, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass die Beine und die Köpfe unserer Mannschaft sehr schwer wirken. Ich hatte das Gefühl, jeder Schritt fiel den 96ern etwas schwerer. Ich hatte das Gefühl, der Rucksack war voll. Ich hatte das Gefühl, die Köpfe waren voll. Ja, das, was unsere Mannschaft ja schon auszeichnet, Risiko zu gehen, war nicht so wirklich zu sehen. Und so ging man dann in die Halbzeit mit einem X-Goal-Wert von 0,15, mit einem Torschuss, mit 57% Ballbesitz, okay. und mit einer Bochumer Mannschaft, die sehr eklig und destruktiv einfach gewartet hat, bis sich mal so eine Chance ergeben hat. Und die kam nämlich kurz vor Halbzeitende, hatte Quarteng eine riesengroße Chance, die Aalgeier richtig gut vereitelt hat in höchster Not. Da hätte es gut und gerne dann auch 1-0 für Bochum stehen können. Ich finde deine These durchaus interessant, Fabian. Ich habe das auch mehrfach gelesen, dass man ja es auch so denken kann, wenn man jetzt zu viel Risiko geht und hinten aufmacht und hier verliert, dann sind wir Vierter und dann haben wir eben diese Situation, nicht mehr den dritten Platz zu Hause zu verteidigen. Bin aber bei Gianni, wenn das wirklich die Marschroute ist, so nach dem Motto, guckt einfach, was sich ergibt, aber bloß nicht zu viel aufmachen, notfalls nehmen wir das Unentschieden mit. Ich glaube das nicht, dass Tietz sowas vorgibt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dann würde ich es schon krass finden.
Ich glaube auch nicht vorgeben. Ne? Also vorgeben ist vielleicht das Falsche. Ich glaube, du fährst schon dahin, das hat er ja auch, glaube ich, in den Pressekonferenzen vor den Spielen gesagt, um zu gewinnen. Also es geht um 6 Punkte aus den letzten 2 Spielen. Das hat er, glaube ich, oft genug betont. Aber wenn du in der Situation bist und du musst auch, finde ich, glaube ich, gar nicht in der Kabine darüber sprechen. So, ne? Aber alle gucken auf diese Tabelle, die letzten 2 Spieltage, und alle sehen, dass dieser Punkt jetzt nun mal reicht, um da stehen zu bleiben. So, und die haben es so oft erlebt in der Saison, dass sie an sich selbst gescheitert sind. Und ich glaube, was du als schwere Köpfe bezeichnest gerade, war für mich eigentlich allerhöchste Konzentration, kein Spielfehler zu begehen, ja, der am Ende, ne, dazu führt, dass du die Abwehr so in der Bedrängnis bringst, dass gegebenenfalls ein Gegentor fällt. Ja. So, ne? Also das ist für mich eigentlich hochkonzentriert gewesen in der ersten Halbzeit, was dann dazu führt, dass du diesen Risikopass eben auch mal nicht spielst. So, ne? Aber wir hatten auch meines Erachtens keinen Spieler dafür, der diese Übersetzung ins Offensive geschaffen hätte. Ein Taibi war raus, ein Yokota läuft über die Außen an, ein Bundu, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Und da fehlt so ein bisschen der Kontaktspieler nach vorne. Ne? Du warst erstmal relativ safe hinten, hast da alles gut gespielt und gut gestellt, ne? Und so. Also für mich war es eher sehr konzentriert.
Ja, ist auch tatsächlich mein Bauchgefühl. Ich tendiere zu einer Theorie, dass es am Kopf liegt, und das Gefühl hatte ich jetzt nicht nur bei dem Spiel, sondern das zog sich eigentlich, ich sag mal, ab Karlsruhe, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie ist da der Wurm drin. Karlsruhe war ein dreckiger Sieg. Der hätte anders laufen können, wenn man bedenkt, dass man 2 Wochen vorher noch in Darmstadt gespielt hat, mhm, mit einer überragenden Leistung. Da haben alle wirklich den Hut gezogen vor der Leistung, und ich sag mal, am Böllernfalltor ist es auf jeden Fall viel, viel schwieriger, ein solches Spiel zu ziehen als in Bochum oder in Karlsruhe. Ich weiß nicht, warum wir uns immer so in die Hosen scheißen, wenn wir gegen irgendwelche Mannschaften spielen, die, ich sag mal, Platz 10 oder tiefer stehen. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegt, dass wir gegen Top-Mannschaften unser komplettes Potenzial auf den Platz bringen und gegen so, ich sag mal, Vereine, bei denen es um nichts geht, scheißen wir uns in die Hose.
Also wenn ich auf diese Saison schaue jetzt, ne, und dann hat das jetzt vielleicht einen Fazitcharakter, aber dann ist es natürlich die fehlende Hierarchiestruktur so in einer Mannschaft, die ganz, ganz, ganz neu zusammengestellt ist, ne, die jetzt unglaublich gut miteinander funktioniert, so wie sie da steht, wo man aber auch zum Beispiel schon sieht, dass der Vizekapitän Gita plötzlich gar keine Rolle mehr spielt, ne? Also es ist schon in der Hierarchiefrage auch so, dass keiner auf dem Platz vielleicht ist, der dieser ganz gestandene Leitwolf ist, und dann braucht es in dieser Tabellensituation vielleicht auch nicht nur einen davon, sondern noch einen zweiten, einen dritten, die Achse, die sogenannte, ne? Und dann kannst du sowas vielleicht auch ziehen. Ich bin denen gar nicht böse, weil was sie können zum Stand jetzt ist super Fußball spielen zusammen, und jetzt lernen sie das erste Mal wirklich ernsthaft mit den ganz großen Drucksituationen umzugehen, und das ist Teil einer Mannschaftswerdung, nenne ich es mal, und dann müssen wir sehen, was das Ergebnis davon ist. Aber hättest du mir am Anfang der Saison gesagt, wir spielen das bis hierhin so durch?
Ja, alles gut. So motiviere ich mich irgendwie auch immer wieder, ich sag mal, der Mannschaft irgendwo einen Zuspruch zu geben, weil man möchte natürlich dankbar sein für dieses Momentum, in dem wir uns gerade befinden. Aber dennoch, wenn man jetzt rein nur auf dieses Spiel blickt in Bochum, mhm, dann kriegt man schon leichte Aggressionsschübe, weil man halt sich schon vor Augen führt. Wir kommen ja gleich nochmal auf die zweite Halbzeit zu sprechen, aber ja, wir haben halt wieder gewisse Themen in dem Spiel gehabt, über die wir auch schon öfter diskutiert haben, und genau das Gleiche kam halt wieder vor. Aber lass uns erstmal weitermachen, bevor ich...
Ja, ich glaube, ihr habt aber ganz viele gute Sachen gesagt. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Man kann dieser Mannschaft nicht absprechen, dass sie nicht gewollt hat und keine Moral hat. Das kann man einfach nicht. Und trotzdem hat man das gemerkt, Fabian, was du eben gesagt hast, dass der Risikowille halt viel, viel, viel kleiner war als sonst. Und unser Spiel funktioniert mit Risiko, mit Dribblings, mit Richtung Tor und auch mal schießen, ne, weil wir keine Flanken spielen. Das heißt, wir müssen uns in Situationen dribbeln und dann eben auch mal aufs Tor schießen. Ne? Und das haben wir zumindest, Stand jetzt in der ersten Halbzeit, so gut wie gar nicht gesehen. Und dann muss man einfach sagen, dass dann da etwas fehlt, ne? Und natürlich auch schon die Woche vorher gegen Münster auch schon gefehlt hat, ne? Jetzt macht der Coach in der Halbzeit etwas, worüber wir auch nochmal kurz sprechen müssen, und dann rappe ich die zweite Halbzeit mal ganz schnell ab, weil auch da ist nicht allzu viel zu erzählen. Er nimmt tatsächlich, und das finde ich wirklich krass, die beiden Spieler raus, die wir so als Crunch-Time-Spieler ausgemacht haben. Also er nimmt in der Halbzeit Bundu und Thordarson, die beiden Spieler der Stunde, die beiden Spieler der letzten paar Wochen, raus und bringt für Bundu einen Zart, der jetzt lange raus war, und für STT einen Udenne und stellt Aseko dann wieder auf die 10. Udenne spielt plötzlich rechts, Neubauer bleibt links. Das war die Situation. Da muss ich ganz klar sagen, das hat mich in dem Moment schon wirklich geärgert, weil du da auch zwei Spielern wieder so die Chance nimmst, in eine zweite Halbzeit zu gehen und dieses Momentum nochmal wieder beim Schopfe zu packen. Und wir haben in der Woche vorher gesehen, ja, dass es eben die beiden Spieler sind, die gerade den Mut haben, auch mal sich ein Herz zu nehmen. Und diese beiden Spieler nimmst du dann zur Halbzeit raus.
Ich war da geschockt von, muss ich tatsächlich sagen, weil das, was ich eben angesprochen habe, die Mentalitätsfrage, strahlen diese beiden zum Beispiel für mich aus. Und dann nimmst du die vom Platz runter. Das ist mir scheißegal, ob SCT von mir aus einen Fehlpass spielt oder keine Ahnung. Man muss ja sogar nochmal dazu sagen, ich fand, er hat krasse Diagonalbälle wieder gespielt und auch ein, zwei Vertikalbälle versucht aus seiner Position heraus. Also ihn hatte ich gar nicht auf dem Titel beim Wechseln. Ich habe euch ja sofort geschrieben, für mich müsste eigentlich Leopold raus. So, ne, weil der hatte so gar keinen Impact auf dieses Spiel. Ne? Also das, was ich eigentlich als Kapitän erwarte, dass man da mit breiter Brust vorausgeht. Oh, nee, keine Ahnung, können wir uns nochmal am Ende der Saison drüber streiten, ob das jetzt echt die beste Wahl war für dieses Jahr. Aber gut, ne? Und mich hat das so geärgert.
Total.
So,
und auch die Körpersprache von den beiden. Die haben eine Körpersprache. Ich habe mir hier zum Halbzeitpfiff habe ich mir Kellmann Körpersprache aufgeschrieben.
Wo hast du die gesehen? Ich habe Kellmann noch nicht einmal gesehen.
Nein, Kellmann läuft mit gesenktem Kopf über diesen Platz. Das ist jetzt nichts Persönliches gegen Kellmann. Aber wir spielen auch nicht für ihn. Der kriegt keine Flanken, der kriegt keine Bälle. Und Kellmann ist kein Spieler, der sich den Ball von der Mittellinie holt und dann mal aufs Tor losrennt. Der ist überhaupt nicht mehr Teil unseres Spiels.
Ja.
So, das kann ich ihm jetzt nicht großartig vorwerfen. Die Leute sagen, wir sind mit dem los, der kann ja gar nichts mehr, Flaute, was weiß ich. Ja, so ein ganz klarer Neuner, der muss schon auch vom Spielsystem bedient werden. Und das wird er von uns nicht. Wir flanken viel zu wenig. Wie haben wir unsere Tore gemacht? Das Entscheidende, was er gegen Paderborn einköpft, ist eine klassische Flanke auf seine Rübe. Kommt viel zu wenig. Probieren wir einfach gar nicht. Ne? So, dann lässt du aber den drauf und nimmst einen Spieler, der sich auch mal durchdribbeln kann mit einem Move. Wir haben es letzte Woche gegen Münster gesehen. Den nimmst du dann zur Halbzeit raus. Also es passt doch hinten und vorne ja, nicht.
Kurze Rückfrage dazu. Gab es irgendwelche Gründe dafür?
Taktisch. Es ist einfach, taktisch. Er will zur Halbzeit, das ist ja das Muster, er will zur Halbzeit immer einen neuen Impact haben. Man könnte ja auch einfach mal sagen, okay, erste Halbzeit war jetzt nicht so gut, aber es war kontrolliert. Die war kontrolliert und so langsam werden die Bochumer müde und irgendwann ergibt sich was.
Was ich ja schon crazy fand, muss ich sagen, Bundu auf der linken Seite hat mich erstmal absolut gestört, so, ne, weil der auf seiner rechten Seite eben perfekt performt und nur, weil er gegen Münster, weil er auf links gewechselt ist, da zwei Buden mit seinem rechten Fuß gemacht hat, muss das nicht die Konsequenz sein, dass er jetzt den Spieler auf der linken Seite spielt, nur damit er seinen rechten Fuß einsetzen kann und aufs Tor zielen kann. Also das habe ich schon mal gar nicht verstanden, weil das ist das, was du sagst. Ne? Ich hätte gedacht, der Impact in der Halbzeit wäre Bundu wieder auf rechts. So, ne? Das wäre für mich eine klare Nummer gewesen, weil dann kannst du ihn auch viel besser anspielen für seine Flankenläufe. Hannes hat oft genug von seinen scharfen Flanken geträumt oder auch geschwärmt, die er reingebracht hat in letzter Zeit. So, ne? Und natürlich kann er dann auch in einer Gegenbewegung, ne, in einem Konter mal auf der linken Seite stehen und seinen rechten Fuß, alles wunderbar, so wie es gegen Münster passiert ist. Aber dann diesen Schluss daraus zu ziehen, dass er auf der linken Seite auf einmal besser performt als auf rechts, ich verstehe es überhaupt nicht, wo es herkommt.
Ja, und auch so, ne, jetzt hat er Aseko halt, ne, ein paar Spiele auch nach 45 rausgenommen, so, der spielt jetzt aber auf einmal wieder durch und soll dann wieder auf der 10 spielen. Also hat mich wirklich auch gewurmt, auch ein Zart. Ich meine, ne, natürlich, der macht jetzt gleich die Vorlage auf Nawrocki. Alles gut, gibt Tietz wieder recht. Aber der war jetzt so lange raus. Und wie gesagt, also ich hätte mir einfach gewünscht, dass es Spieler gibt, die mit Brust raus auf diese rote Kurve dazu spielen und das wollen und dieses Tor machen wollen und mit den Fans jubeln wollen. Und das sind die beiden Spieler und da gibt es keine zwei Meinungen, die das zurzeit verkörpern wie niemand anderes in diesem Team. Deswegen haben wir sie Crunch-Time-Player genannt, ja, weil die eben gerade auch dieses Selbstbewusstsein haben. Und die nimmst du dann raus, das schwächt dieses ganze Konstrukt, dieses ganze alles auf Rot total und ja,
also ich war auch komplett bedient. Einmal STT runternehmen plus Bunde runternehmen, no go. Also wirklich komplett no go. Du habt es perfekt beschrieben. Ich sag mal, bei einem Saad war ich auch sehr skeptisch, aber der hat mich dann doch überrascht mit seiner Dynamik und dem Impact, den er eingebracht hat. Da sage ich so rückblickend betrachtet sogar noch, okay, kann ich verstehen, aber dann nimm Yokota runter. Nicht Bundu. Mhm. Yokota, ich weiß nicht, wie ihr es oder wie es im Fernsehen rüberkamt, aber ich vor Ort fand Yokota in der ersten Halbzeit einen kompletten Totalausfall. Der hat sich wieder nur festgedribbelt. Ja, der war fleißig, der hat wieder seine Meter da abgeackert, aber dem ist nichts gelungen. Und ich habe mir tatsächlich gewünscht, wenn er in der Offensive irgendwen runternimmt, dann entweder Kellmann, aber die Frage war für wen. Also das kam für mich dann auch nicht zur Halbzeit in Frage. Ich hätte Yokota runtergenommen, also Bundu runterzunehmen, ich habe zuerst gedacht, er hätte wieder irgendwas. Keine ja, Ahnung, dass er irgendwie belastungsgesteuert wurde, weil da vielleicht irgendwas Muskuläres wieder im Kommen war. Keine Ahnung, aber jetzt so, wo man halt natürlich dann auch erfährt, dass es wieder taktische Gründe hatte. Keine Ahnung, mit welcher Intention du diesen Wechsel vornimmst, aber ihr habt es eigentlich perfekt beschrieben. Es sind genau die beiden Mentalitätsspieler, bei denen man aktuell noch Hoffnung hat, wenn die auf dem Platz stehen, dass vielleicht die ein oder andere Situation dann wirklich für die Entscheidung sorgt. Gerade bei Bundu mit seinen Flanken oder bei einem STT mit seiner Wucht, mit seinem Willen, mit seinem Bums, den er mal aus der zweiten Reihe aufs Tor bringt.
Relativ schnell sollten sie dann aber Tietz recht geben, denn in der 50. Minute ist dann das 1-0 gefallen. Nach einer Ecke hat Zart tatsächlich Nawrocki gefunden und da sind wir eben wieder bei Tor durch Flanke auf den Kopf. Ganz klassisch. Ne, nicht ins Tor getragen, sondern ganz klassisch
wieder Flanke,
Kopfballtor. Ne, so. Leider ist dann, und das passiert im Fußball, ne, das ist einfach so, in der 54. Minute dann Alfa Ruprecht, den wir in der letzten Folge als schnellsten Spieler der Liga schon angesprochen hatten, dann über rechts relativ frei losgelaufen und Nawrocki rutscht weg. Und jetzt gibt es hier ein Problem und zwar fehlt hier der linke Außenverteidiger. Ne? Also Neubauer hätte da eigentlich mit dabei sein müssen, nach innen eingerückt, sodass da doppelt verteidigt wird. Aber an der Stelle waren wir relativ blank und so tanzt Alfa Ruprecht Nawrocki aus. Der setzt sich durch Ausrutschen auf den Boden und dann ist Alfa Ruprecht aber natürlich auch schnell weg und schießt ihn perfekt ins lange Eck. Ne? Das ist eben wie die Woche davor, dann trifft ein Alfa Ruprecht den Ball dann mal perfekt, wie ein Hendricks die Woche vorher für Münster. Es ist halt einfach gerade bei uns so, dass diese Dinger dann auch reinfallen, wie sie sonst vielleicht nicht reinfallen würden. Und so stand es dann relativ schnell wieder 1-1. So, und jetzt kann ich das Spiel ziemlich schnell zu Ende bringen, weil es ist dann nicht mehr viel passiert. Ne? Es gab dann nochmal eine Torraumszene von Nawrocki. Es gab dann nochmal eine haarsträubende Szene, wo Yokota den Ball aufs Tor bringen möchte und Udenne relativ frei hinter ihm steht und hätte einschießen können, aber Yokota ihm den Abschluss nimmt. Alles total egal, weil es war überhaupt nicht dieses typische Spiel, so okay, wir bringen Impact von der Bank und wir erzwingen dieses Tor. Das habe ich da einfach nicht gesehen. Und warum? Weil plötzlich auch ein Neubauer dann vorne auf der 9 rumlief, ein Taibi da rumlief, ne, der dann tatsächlich in der 68. für Kellmann gekommen ist. Das heißt, wir hatten dann wirklich die letzten 20 Minuten, wo es drauf angekommen wäre, wo man eben noch dieses Spiel hätte ziehen können, den Sieg holen können, hatten wir gar keinen Stürmer mehr vorne. Ne?
Ja, doch, und Mike Nawrocki hatten wir.
Genau, Mike Nawrocki und eben, wie gesagt, auch ein Neubauer, der dann teilweise irgendwie das Gefühl hatte, er muss dann da auch noch versuchen, ein Tor zu schießen, und der hat dann in der 54. Minute auch hinten gefehlt. Also ich habe hier angefangen mit der Halbzeit und der zweiten Halbzeit sehr, sehr viel an Tietz wieder zu meckern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich möchte noch kurz was zu den letzten,
ja, mach das,
20, ja, mach 15 das. Minuten sagen. Und zwar war ich echt, ich weiß nicht, ob ich enttäuscht war oder sauer war, das war so ein Mischgefühl. Die einzige wirklich nennenswerte Szene hast du ja gerade erwähnt, das war dieser Kopfball von Nawrocki, der auch wieder über eine Flanke fabriziert wurde. Mhm. Also mir hat da echt der Mut gefehlt in dieser Schlussphase. Natürlich kann man sagen, vielleicht bedingt durch einen fehlenden Stürmer. Dann ist jetzt wieder die grundsätzliche Frage, die wir uns zum Beginn der Aufstellung schon gestellt haben. Ob vielleicht ein Kellmann in der 70. als Joker effektiver gewesen wäre, weil dann hättest du einen, den du halt auch mal mit einer Flanke hättest füttern können. Aber mir hat da echt der Mut gefehlt. Es wurde wieder, und ich spreche jetzt glaube ich auch für Hannes, der jetzt wahrscheinlich, wenn er mit am Start wäre, aufstehen würde und sich die Ärmel hochkrempeln würde. Es war halt wieder dieses typische Tiki-Taka-Gespiele. Ich habe das Gefühl gehabt zeitweise, und da haben wir uns teilweise in der 75., 80. Minute befunden. Ich dachte, wir spielen da gerade Gammeleck. Es war wirklich schwer ertragbar. Ich habe mir wirklich diesen Mut, der Mut hat mir gefehlt, die Pille da irgendwie in den Strafraum zu spielen, den Abschluss zu suchen. Es wurde wieder immer nur von rechts nach links, dann wurde teilweise wieder zurück zu Neu gespielt oder zu einem Ocon oder wer da auf dem Platz stand. Es war echt schwer zu ertragen.
Also mich hat das im Fernsehen jetzt nicht überrascht, dass das so kommt. Ne? Weil am Ende des Tages, finde ich, machen wir schon die ganze Saison so, dass wir unser Spiel zu Ende spielen. Also es ist jetzt, wir spielen ein sehr gutes Offensivspiel diese Saison. Ne? Das macht ja auch alles Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde,
Feuerwerk,
dass wir genau nochmal so ein Feuerwerk ab der 70. Minute abfeuern, weil wir unbedingt eine Bude machen wollen. Sondern wir spielen unser Spiel sehr konstant eigentlich, wenn wir es schaffen, in zwei Halbzeiten zu Ende. Und ich finde, Schalke ist das Gegenbeispiel von dem, was du gerade sagst, weil auch da habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, Jungs, ey, ne, ihr müsst doch jetzt mal irgendwie hier Feuer fangen, und sie haben einfach weitergespielt und irgendwann kam das 2-2. So, ne? Also ich glaube, diese Mannschaft ist schon hart darauf getrimmt, eben gleichbleibend hohes Niveau zu spielen, ohne Peaks.
Und wenn wir jetzt gerade schon die große Keule schwingen, dann hätte ich mir in den letzten Wochen, jetzt nicht zum Bochum-Spiel, sondern davor in den letzten Wochen schon, fällt schon auf, dass unser Spiel, was wir stoisch die ganze Saison durchspielen, nicht mehr so ganz gut funktioniert. Dass Mannschaften, die vermeintlich keine gute Saison spielen, uns sehr gut ausrechnen können, indem sie sehr destruktiv spielen, indem sie uns gut verteidigen, indem sie unser Spiel unterbrechen und Nadelstiche suchen. Ne? Das hat Münster gut geschafft, das hat, ich kann jetzt alle aufzählen, ne? Es waren einfach in der Rückrunde viele Siege, wir sind nicht umsonst eine der besten Rückrundenmannschaften, aber es war sehr mühsam und sehr schwierig, und wenn jetzt noch die Beine schwer werden, die Saison ist spät, ja, es wird jetzt ein bisschen spannend, es ist Druck drauf, ganz Deutschland guckt zu, dann kommt das natürlich noch mit drauf, und dann finde ich einfach so manche Entscheidungen, ne, eben mit Thordarson und Bundu als Spieler, die eben gerade so einen Drive haben, sowas, aber auch zu sagen, okay, wir spielen einfach stoisch weiter und irgendwann rollt der Ball schon ins Loch, wie beim Minigolf, das funktioniert nicht, ne? Also man muss dann irgendwann, wenn man es richtig will, auch mal die Brechstange rausholen, das haben wir in Bochum nicht gemacht, was so ein bisschen die These unterstreicht, ja, in dem Moment war man dann vielleicht auch ganz froh mit dem Unentschieden und hat dann zugesehen, dass man nicht noch durch ein spätes 2-1 eventuell noch auf Platz 4 rutscht. Ne? Habt ihr eine Szene des Spiels?
Ja, ich habe Szenen des Spiels tatsächlich. Also wir haben vorhin über Kellmann gesprochen. Mir ist aufgefallen, dass wir relativ oft versucht haben, wenn wir mal nach vorne gekommen sind, den ersten Pfosten anzuspielen und dann irgendwie die Hoffnung hatten, dass Kellmann vielleicht einen Ball erläuft oder als Erster rankommt. Und das war auf Meter nie der Fall. Ja, weswegen ich jetzt nicht zwingend sagen würde, dass wir Kellmann nicht anspielen, sondern ich würde schon sagen, irgendwie ist er gerade außer Form. Und damit meine ich gar nicht die Spielform, sondern irgendwie ist er körperlich gerade nicht da, wo er nochmal vor einem halben Jahr war. Und das sieht man, finde ich, in jeder Aktion. Der ist einfach wie so ein nasser Sack auf dem Platz.
Ja, für mich ist Kellmann auch echt in der aktuellen Form keiner für die Startelf, eher einer für die 70. Ja, für mich gibt es so richtig keine Szene des Spiels. Ich bin echt enttäuscht vom Spiel. Nichts wirklich Nennenswertes, außer vielleicht das Tor, aber ja, ist jetzt für mich nicht die Rede wert. Ich würde tatsächlich, ich sag mal, auf das Drumherum als Szene des Spiels eingehen. Einmal die Choreo fand ich genial. Die Mottofahrt war auf den Punkt getroffen. Die Spieler tragen dieses Shirt, wo drauf steht, alles auf Rot. Also wir wollen alle All-In gehen. Ja, und All-In habe ich da nicht gesehen. Und das war vielleicht auch das, was ich dann in der zweiten Halbzeit vermisst habe. Ich habe es mir vom Herzen gewünscht, dass wir da irgendwie noch diesen Ball über die Linie bringen, damit der Gästeblock komplett eskaliert. Das war vielleicht dann in dem Moment einfach von mir zu sehr gewünscht. Jetzt rückblickend betrachtet, klar, mit Blick auf Paderborn war das dann vielleicht wirklich, ja, ich sag mal, das ist die fehlende Risikobereitschaft, die dafür gesorgt hat, dass wir da nur einen Punkt mitgenommen haben.
Habt ihr einen Spieler des Spiels?
Ist, glaube ich, einfach Mike Nawotzki.
Ja, gehe ich mit.
So, ne? Relativ fehlerfrei und dann ist er halt, bis auf den Ausrutscher, aber ist halt vorne mit dabei und da auch gefährlich. So, leider können wir keinen anderen wählen.
Ja, aber trotzdem wieder schade, ne? Dass er dann den Fehler vom 1-1 macht, wo man irgendwie hier Woche für Woche setzt und irgendwie sagt, Ocon macht einfach dann in den entscheidenden Szenen doch zu viele Fehler. Und dann ist es Mike Nawrotzki, der dann da so blöd weggerutscht.
Ja gut, aber das ist halt eine Situation, da würde ich ihm jetzt keine Unfähigkeit vorwerfen. Das
nee, ist halt aber es ist ist trotzdem schade.
Ärgerlich,
also, ne, ja. Dann ist ein Ocon draußen und dann rutscht halt Nawrotzki weg. Und also ein Fehler ist es ja. Ne? Klar kann er nichts für den Boden und nichts für seine Schuhe, aber er rutscht halt weg. Und was halt noch der größere Fehler ist, ist dann, dass dann keiner mit doppelt verteidigt, ne? Ja. Und das zumacht, das wäre Neubauers Aufgabe gewesen. Okay, also sehen wir es zweierlei. Erstens sitzen wir hier, alle sind enttäuscht. Wir waren wirklich alle Samstag richtig angefressen und richtig enttäuscht, weil wir uns halt einfach Sachen versprechen, ne? Also wir haben uns gegen Münster schon versprochen, dass wir den ersten Sieg jetzt in den letzten drei Spielen holen, ne? Dass wir zu Hause vor ausverkauftem Haus zugreifen. Hat nicht geklappt. Jetzt haben wir uns gewünscht, alles auf Rot. Die Fans stellen was auf die Beine. Auswärts sind wir doch ganz gut. Bochum ist doch eigentlich schon durch mit dem Ganzen. Haben wir uns gewünscht, dass wir da zugreifen. Ne? Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Jetzt haben wir einen Unentschieden geholt gegen eine, aber ganz gute Mannschaft, das ja, muss man schon sagen, ne, die ihren Fans auch einen würdigen Abschluss geben wollten. Es hat aber nicht geklappt und wir sind natürlich unzufrieden und wir haben, glaube ich, jetzt auch ganz gut dargestellt, dass dieses Spiel auch nicht zufriedenstellend war. Es war einfach zu viel auf Sicherheit, zu viel auf Kontrolle, zu wenig mutig für einen Sieg. Jetzt ist nur die Frage, ob man diesen Sieg überhaupt voller Überzeugung wollte. Ja, so. Aber wir sitzen immer noch, wir sind immer noch mit von der Partie, wir können noch Zweiter werden, wir können noch Dritter werden, wir können noch Vierter werden. Wir sehen, dass Paderborn strauchelt, wir sehen, dass Elversberg auch strauchelt. Ja, das heißt, es ist kein 96-Problem. Es gibt Fans, die tun so, als wäre das wieder typisch 96. 96 macht 96-Sachen und ach, wir armen 96-Fans, wir müssen immer so leiden. Nein, es geht allen so. Die Körner sind auch langsam raus. Wir sind spät in der Saison. Ja, und für manche Mannschaften, die spielen jetzt leichter auf, weil die Saison schon gelaufen ist. Andere Mannschaften stehen halt noch voll im Druck. Ja, dann hat Elversberg so eine Konstellation mit Düsseldorf, die mit dem Rücken zur Wand stehen, die dann plötzlich wieder auftauen, so. Das ist einfach alles sehr komplex und deswegen Gianni, bleiben wir auch unzufrieden? Ja, vor allen Dingen ihr, die da hingefahren seid mit den roten T-Shirts, mit der Choreo, da natürlich verspricht man sich davon was, ne? Da steht diese 2010-Geschichte hinter. Man will irgendwie nochmal einen Erfolg da erzwingen. Man will nochmal eine neue Geschichte schreiben. Das hat jetzt halt nicht geklappt. Aber wir müssen jetzt aus diesem Spiel wieder rauszoomen und das große Ganze sehen. Und wir als Hannover 96 spielen immer noch um den Aufstieg mit. Und jetzt guckt ganz Deutschland in dieser Woche auf uns drauf. Ja, wir sind jetzt in aller Munde und das ist doch phänomenal.
Ja, und ich finde es auch besser, es in der eigenen Hand zu haben, wenn ich am Sonntag ins Stadion gehe. Und ich glaube, es ist auch für die Mentalität der Mannschaft besser, es nicht verteidigen zu müssen, sondern vielleicht eher nochmal auf Platz 2 anzugreifen.
Aber wir hätten es natürlich auch am Anfang der Saison absolut genommen, wenn man uns angeboten hätte. Wir haben am letzten Spieltag zu Hause noch alle Möglichkeiten.
Mega, ey, wie
von 4-3-2 alles dabei. Von daher, lasst uns weitergehen, lasst uns von Bochum weggehen und wie immer reisen wir dafür einmal zurück in die Vergangenheit.
Alte Liebe, History.
Vom allertiefsten Westen geht's in den allertiefsten Osten, könnte man sagen. Noch tiefer geht der Osten gar nicht mehr. Wir reisen in die Saison, in das Saisonfinale 96, 97 zurück und jetzt lasst euch bitte da draußen nicht schocken. Ja, diese Relegation haben wir verloren. Und trotzdem will ich euch das mal vorstellen. In diesem Spiel ist sehr, sehr viel passiert, was auch die Geschichte von 96 geprägt hat und nachhaltig prägt, die Geschichte von Menschen geprägt hat. Aber für mich, ich werde euch gleich ein bisschen Zeitungsartikel vorlesen oder mal so eine Passage, liest sich da ganz viel raus, was wir in dieser Saison auch wieder hören und sehen und worüber wir schon gesprochen haben. Zur Ausgangslage. Hannover 96 war 1996, 97 gespickt mit echt guten Talenten, mit 26 Siegen, 5 Unentschieden und 3 Niederlagen mit 105 Toren und 25 Gegentoren und am Ende 83 Punkte. Ganz klar Erster der Regionalliga Nord. Parallel spielte die Regionalliga Nordost mit Energie Cottbus und auch da 25 Siege, 7 Unentschieden, nur 2 Niederlagen, 80 Tore, 17 Gegentore, 82 Punkte. Da treffen also zwei Teams aufeinander, die, ja, sag ich mal, ihre Saison sehr kräftig hinter sich gebracht haben und es sehr gut gemacht haben und zu der Zeit eben nur mal darum kämpfen mussten. Es war leider so, dass nur einer von beiden aufsteigen konnte und nun kam es eben zu diesem denkwürdigen Spiel Ost gegen West. Auch damals 97 noch wirklich Thema. Ja, bis heute. Ganz interessant fand ich, als ich mir die Regionalliga Nord zu der Zeit angeguckt habe, gegen wen 96 ja so gespielt hat. Und wen habe ich da unter anderem entdeckt? Die Sportfreunde Rickling. Ja, Jungs, jawohl. Wir hätten auch heute Sportfreunde Rickling-Fans sein können. Mensch, mal gut, dass es 96 geworden ist. Genau, und dieses Duell startete mit einem Heimspiel von Hannover 96 im Niedersachsenstadion vor über 52.000 Menschen. Und ich will euch da mal die Aufstellung kurz durchgeben, weil sie liest sich sehr interessant. Jörg Sievers im Tor, Fahed Dermech in der Abwehr zusammen mit Carsten Linke und Jens Rasiewski. Und dann haben wir Otto Addo, Fabian Ernst, Dieter Hecking, Matthias Dorschak, Gerald Asamoah, Kreso Kovac, Vladen Milanovic im Sturm auf dem Platz und Trainer war damals Reinhold Fanz. Wer war Trainer der Gegner von Energie Cottbus? Es kann nur einen Namen geben.
Ede Geier.
So ist es. Eduard Geier, damals schon Trainer von Energie Cottbus.
Chapeau.
Sehr, sehr, sehr stark, Henne. Von den Medien und auch von den Fans wurde es sehr hochsterilisiert als Ost-West-Duell und schon in Hannover kam es verbal auf den Rängen zu ziemlichen Ausschreitungen, ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber der Hass war zumindest zu spüren. 0:0 bedeutete, die Entscheidung fällt also im Rückspiel im Stadion der Freundschaft. Ich betone das gerade so sehr, weil genau das spiegelte sich an diesem Spieltag hier nicht wieder. Ihr könnt es euch denken, es war zu der Zeit so, die Mannschaft sah jetzt nicht ganz anders aus beim Rückspiel. Ja, also es spielte fast dieselbe Elf. Niklas Weiland war im Sturm für Vladen Milanovic. Ansonsten selbe Elf. Der Name Dieter Hecking lächelte mich da immer die ganze Zeit an, weil ein potenzieller Relegationsgegner wäre er ja. Das Rückspiel startete am 5. Mai 1997 in Cottbus und ging leider aus mehreren Gründen in die Historie von 96 ein. Erstmal war es so, und das habe ich das erste Mal im Zusammenhang von 96 gelesen, dass man nach dem Hinspiel wohl ein bisschen Unruhe in Cottbus schaffen wollte und zwei Spielern von Cottbus vor dem Rückspiel ein Angebot machte, zur neuen Saison zu 96 zu wechseln. Also da hat man ein bisschen gekitzelt. Was aber bis heute von diesem Spiel nachwirkt, ist vor allem eine Sache. Und das sind rassistische Vorfälle gegen Gerald Asamoah und Otto Addo. Die wurden beleidigt, mit Bananen beworfen. Und der damalige Schiedsrichter mit Namen Georg Dardenne hat dagegen nichts getan. Es war zu der Zeit, glaube ich, auch einfach noch nicht so, dass Schiedsrichter darauf sensibilisiert waren. Auch Carsten Linke, damals Kapitän der Mannschaft, sagte, es war für ihn das allererste Mal, dass er offenen Rassismus überhaupt so erlebt hat. Eine Sache muss man sagen, und das finde ich schon krass, die Jungs haben dieses Spiel durchgezogen, Otto Addo und Gerald Asamoah. Die haben es über sich ergehen lassen und ich weiß nicht, wer es gesehen hat, Schwarze Adler ist, glaube ich, vor ein paar Jahren rausgekommen, eine ARD-Doku, und auch da blicken sie als auf diesen Tag zurück als einen der schwärzesten in ihrem Leben, der bis heute nachwirkt. Neben diesen unsäglichen rassistischen Ausschreitungen kam es aber noch zu einer anderen Situation, die ziemlich einmalig ist. Die erste Halbzeit endete 1:1 unentschieden. 96 war zu dem Zeitpunkt aufgrund der damals wirkenden Auswärtsregel noch dann aufgestiegen in die zweite Liga. Fabian Ernst war der Torschütze für 96 in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit startete 96 ausgesprochen gut. Grundsätzlich galt 96 zu der Zeit als deutlich spielstärkere Mannschaft als Cottbus. Es waren sehr viele Talente drin und Fußball spielen konnten sie wirklich. Das hat auch Jörg Sievers da in seinem Podcast, in dem Interview erzählt, dass das echt eine spielstarke Truppe war damals, dass es auch Bock gemacht hat. Und das ist für mich so ein bisschen auch schon die Parallele für heute. Ja, also spielstark, spielerisch hätten wir das Ding auf dem Platz entscheiden können. Haben wir auch fast. Doch dann kam die 60. Minute und das Licht ging aus. Im Stadion der Freundschaft. Bis heute ist nicht wirklich aufgeklärt, warum das Licht ausging. Interviews danach, die man von 96 lesen konnte, suggerieren zumindest, dass die Spieler und auch der Trainer darauf vorbereitet waren, der Ede Geier, der Fuchs, weil sehr schnell sich eine kleine Mannschaftsbesprechung von Cottbus an der Seite zusammenfand. Und sie sollte auch Wirkung haben. Und jetzt will ich euch mal gerne die zweite Halbzeit vorlesen aus einem Artikel. Vladan Milanovic, zur zweiten Halbzeit eingewechselt, machte nach dem Stromausfall in der 71. Minute das 2:1. Wegen Abseits zurückgepfiffen. Kurz danach sieht Cottbus gelb-rot. Foul an Otto Addo, 72. In Unterzahl gelingt Cottbus die Führung. In der 75. Minute zappelt der Ball allerdings schon wieder im Cottbuser Tor. Doch Georg Dardenne pfifft den Treffer von Kovacic ab. Warum? Der Fuß des Spielers war zu hoch. Konter in der 86. Minute, 96 verliert 3:1. Warum ich euch das so vorlese? Weil dieses Spiel für mich, wie gesagt, so ein paar Parallelen hat oder mir zumindest mal zeigt, was Aufstiegskampf ist und was wir vielleicht uns vor dem letzten Spieltag auch echt nochmal vornehmen müssen. Guter Fußball verspricht eben keinen Aufstieg. Ein Aufstieg zu schaffen ist Kopfsache und Mentalität. Äußere Umstände haben massiven Einfluss auf das Spiel. Darauf sollte man die Spieler vorbereiten. Und ich glaube, das ist das, was uns in dieser Saison, wie gesagt, jung zusammengestellte Mannschaft, aber gefehlt hat. Und das ist was, was man aber schon seit Jahrzehnten im Fußball sieht, dass du eben die entscheidenden Spiele nicht deswegen gewinnst, weil du die viel bessere Mannschaft bist. Dann sprechen wir vielleicht über die Champions League. Wir sprechen ja aber über Aufstieg oder Abstieg. Und da würde ich eher sagen, setzt der Fuß so ein bisschen aus, die letzten Spieltage, und der Kopf ist in Front und du darfst dich einfach nicht aus dem Konzept bringen lassen, was auch immer versucht wird. Jetzt will ich keinem unterstellen, dass er bei so einem Relegationsspiel, wenn es anstehen sollte, in Wolfsburg, in Hamburg oder auch in Heidenheim, irgendwer das Licht ausknipst. Aber es wird irgendeine Situation geben, die dich aus dem Spiel rausbringt. Eine rote Karte des Gegners, eine Verletzung von einem wichtigen Mitspieler, eine rote Karte für den Trainer an der Seite hat auch Potenzial bei uns. Also irgendwas wird passieren, was dieses Spiel verändert oder was die Gegebenheiten verändern. Und da will ich ein bisschen eigentlich vorwarnen, dass man Spieler darauf nicht vorbereitet, wenn man eben der Meinung ist, wie Titz, dass das Spiel allein reicht, um es zu ziehen. Und ich würde sagen, Jungs, Kopf an. Ne? Und jetzt kommt es auf die Mentalität an.
Das ist eine sehr gute Überleitung schon zu 96 Grad. Vielen Dank, dass du uns mal die, und so nennt man es ja bis heute, die Schande von Cottbus ein bisschen dargestellt hast. Längst überfällig, wirklich ein sehr dunkles Kapitel der 96-Geschichte, was
mal erzählt werden sollte. Okay, dann gehen wir mal in 96 Grad.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Denn du hast ein Thema aufgemacht und das ist das Thema Relegation. Und Jungs, wir müssen darüber sprechen, ob wir wollen oder nicht.
Ich will übrigens, ne? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ich das hier schon mal direkt reinwerfen darf, ich möchte das schon mal mit 96 erleben. Ja, und lieber spiele ich um den Aufstieg als um den Abstieg.
Wir haben es ja auch, Fabian, wir haben es nochmal rausgekramt zur Winterpause schon gesagt. Ne? Bei den Rückrunden-Predictions haben wir beide schon mit einem Relegationsplatz gerechnet. Und jetzt sieht es sehr danach aus, dass es das wird. Ne? Also wir sind aktuell jetzt Dritter. Habe ich eben gesagt, mit 59 Punkten. Elversberg ist Zweiter vor uns mit 59 Punkten. Und Paderborn ist hinter uns. Vierter mit 59 Punkten. Elversberg spielt zu Hause gegen Münster. Wir spielen zu Hause gegen Nürnberg. Paderborn muss in Darmstadt ran.
Ja.
Und da sage ich euch ganz ehrlich, es sieht alles danach aus, dass wir Dritter werden. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also Johnny hat ja so ein kleines Münstergefühl, kann ich euch schon mal sagen, ne? Dass Münster in Elversberg was Freches mitnehmen könnte. Ich sehe das nicht. Hendrix hat, der gegen uns dieses Traumtor macht, ist ja mit Rot vom Platz gegangen. Das heißt, ihnen fehlt da ein wesentlicher Offensivspieler. Münster ist jetzt
abgestiegen. Ja, aber der hat ja sein Traumtor diese Saison weg. Deswegen ist auch egal.
Ich möchte nur kurz nochmal betonen, dass ich in der letzten Folge schon ein extrem gutes Bauchgefühl hatte, was Düsseldorf-Elversberg anging. Ich habe ja predicted, dass Elversberg nicht gewinnen wird und wir wurden sogar noch mehr überrascht. Die haben das Spiel gezogen. Ich habe tatsächlich, wie immer, eigentlich Hoffnung. Meistens ab Montag geht bei mir die Hoffnung los, egal wie die Vorwoche auch war. Ich bin und bleib positiv.
Es ist generell so, wir brauchen nicht mehr jetzt groß über Eventualitäten sprechen. Es ist gerade das Wahrscheinlichste, dass wir Dritter werden und wir müssen sowieso erstmal unsere Hausaufgaben machen. Auf Nürnberg gucken wir gleich. Jetzt gehen wir aber mal in eine Eventualität rein, denn die größte Wahrscheinlichkeit ist es eben, dass wir durch die Relegation müssen. Und da wollen wir uns jetzt schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten, auch wenn es noch nicht ganz so weit ist, denn es macht ja auch den Blick auf den 34. Spieltag der ersten Bundesliga ein bisschen interessanter. Also Relegation. Seit 2009 gibt es wieder Relegation. Auch das war zwischenzeitlich mal zu unserer ganz frühen Fußballsozialisation gar nicht gegeben. Ne? Ganz kurze Meinungsabfrage, Relegation, pro oder contra, soll es das geben?
Welchen Mehrwert haben wir dadurch, frage ich mich immer wieder, weil ich weiß nicht, ob es schon mal ein Spiel gab, wo der Zweitligist gegen den Erstligisten gewonnen hat. Für mich ist dieses Relegationsspiel wieder mal rein geblickt auf fließendes Geld in Form von Einschaltquoten. Keine Ahnung, welcher Sinn dahinter steckt, aber der Zweitligist hat halt einfach in der Regel überhaupt keine Chance gegen den Erstligisten. Von daher kann man sich meiner Meinung nach schenken und drei steigen ab und drei steigen auf.
Ich finde auch, dass du auf mehreren Ebenen da was aufmachst, was nicht nötig ist. Ne? Du hetzt ja auch nochmal zwei Fanlager in diesen zwei Spielen ziemlich hart aufeinander.
Ich finde auch, man kann es weglassen. Also jetzt, wo man da mal selber in der Haut steckt, merkt man ja erstmal, was man für eine gute Saison gespielt hat im Vergleich zu der Mannschaft, die da vielleicht auf uns zukommt. Und das ist einfach Quatsch. Sollte also abgeschafft werden. Gianni, ich kann es dir gleich sagen. Also es gab jetzt 17 Relegationsspiele und 14 Mal ist der Erstligist drin geblieben. 14 von 17 Mal. Und was noch krasser ist, also in den allermeisten Fällen, und so ist es auch diesmal wieder, haben die Zweitligisten den Heimvorteil. Also sie haben das zweite Spiel, das sozusagen das Entscheidungsspiel, zu Hause. Und in den letzten 16 Relegationsheimspielen hat kein Zweitligist gewonnen.
Ja, ich meine, das krasse Beispiel ist ja nur, ich glaube, Düsseldorf gegen Bochum und da hat der Bochum dann 3-0 in Düsseldorf gewonnen. Das kann ein Erstligist dann eben dann auch.
Wenn genau, das, aber das ne, dass kein Zweitligist in 16 Jahren es schafft, mal in seiner Festung dann einen Sieg gegen den Erstligisten zu holen, das ist schon irre. Ne? Da kommt jetzt auch schon meine erste Frage. Sollte es jetzt auf Relegation hinauslaufen, seht ihr das als Vorteil, dass wir erst auswärts spielen, wo wir ja bekanntlich ganz gut sind, uns vielleicht ein ganz gutes eine ganz gute Ausgangssituation erarbeiten können und es dann zu Hause vor heimischem Publikum
zu verkacken,
über die Linie zu drücken. Okay, Gianni hat schon die Antwort gegeben. sieht er nicht als Vorteil.
Fabian. Doch, ja? Tatsächlich schon, ja. Ich finde, als Zweitligist mit einem Auswärtsspiel reinzugehen, finde ich dann doch, ich sag mal, die komfortablere Ausgangssituation, gerade wenn wir auf 96 blicken.
Genau, und geht jetzt nicht um die Geschichte. Die Geschichte hat gezeigt, das ist kein Vorteil.
Alles gut, aber wir als 96-Fans wissen, dass wir auswärts stärker sind als zu Hause, von daher besser mit einem Sieg vorlegen, als mit einer Niederlage ins Rückspiel zu gehen.
Ich finde, ein kleiner Vorteil steckt schon drin, so in der Anlage, weil wenn zu Hause das Unentschieden reicht, wenn du auswärts gewinnst als Zweitligist, dann ist das schon ein kleiner Vorteil. Ob es jetzt ein 96 ist oder nicht.
Zumal ja auch der Erstligist dann direkt im ersten Spiel auf jeden Fall massig unter Druck steht. Ne? Die müssen halt liefern und als Underdog kannst du da eher abwartend reingehen ins Spiel, weil der Erstligist ist im Zugzwang.
Okay, dann möchte ich euch jetzt mal die drei potenziellen Gegner vorstellen, weil es sind tatsächlich nach dem letzten Spieltag drei potenzielle Gegner und ich weiß ja nicht, inwiefern unsere Hörer firm sind mit der ersten Bundesliga. Alles aus Hannover ist scheiße, deswegen stelle ich euch mal kurz die drei anderen Vereine vor, die da kommen können. Am wahrscheinlichsten ist derzeit der VfL Wolfsburg, die sind auf Platz 16. 16, 17, 18, alle übrigens punktgleich. Wolfsburg war tatsächlich seit 2009 schon zweimal in der Relegation. Ja, das heißt, die hätten es jetzt auch einfach mal verdient, als 16. direkt abzusteigen, meine Güte. Haben 2017 Eintracht Braunschweig unten gehalten und haben 2018 Kiel unten gehalten. Dieter Hecking, unser alter Bekannter, hat im März übernommen und hat da nicht so wirklich was bewirkt erstmal, aber die jüngsten Ergebnisse zeigen, Wolfsburg hat sich stabilisiert und der völlig aufgepumpte Kader funktioniert jetzt so langsam. Ne? Also Wolfsburg hat einen Marktwert von 234 Millionen Euro. Demgegenüber stünde ein Marktwert von 45,28 Millionen Euro bei Hannover 96.
Stark. Am Ende der letzten Saison waren wir bei 30 Millionen, was nochmal zeigt, wie viel die Saison eigentlich draufgekommen ist.
Ja, aber es zeigt einfach der riesengroße Unterschied zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg. Und mit so einem Marktwert 16. zu werden, schreit doch eigentlich danach, einfach dann auch direkt abzusteigen und diese Kack-Relegationsspiele abzuschaffen.
Ja.
So, ich habe gerade gesagt, Wolfsburg hat sich etwas stabilisiert. Wolfsburg hat in den letzten 5 Spielen 2 Spiele verloren, 2 Spiele unentschieden gespielt und ein Spiel gewonnen. Davon waren die Spiele nicht so einfach. Sie haben sich jetzt am Wochenende sehr teuer verkauft gegen den FC Bayern München. Da haben sie wirklich ein gutes Spiel gemacht. Man muss sagen, wenn man Wolfsburg jetzt mit dem Gegner vergleicht, gegen den sie spielen und der für uns auch in Frage kommt, St. Pauli, dann sind sie tatsächlich in allen wesentlichen Daten deutlich überlegen. Also ne, das Geld, der Marktwert, der zeigt auch schon, dass da eine spielerische Anlage drinsteckt. 2 interessante aktuelle Sachen noch zu diesem potenziellen Gegner. Es gibt Stress um Amura. Amura ist ein sehr schneller, starker Offensivspieler, vor dem ich durchaus Angst hätte. Der durfte aber gegen Bayern nicht spielen, weil er irgendwie rumgemeckert hat und der wurde suspendiert.
Ab Theater im Training, ne?
Genau, da ist so ein bisschen Stress. Und was auch noch ganz interessant war, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Wolfsburg ist zum alten Logo zurückgekehrt.
Ja.
Ja. Die Fans haben da jahrelang drum gekämpft und jetzt gab es tatsächlich beim Spiel dann die Veröffentlichung, dass das jetzt mit dem Logo klappt. Sicherlich auch so ein kleiner Promo-Move zu sagen, ey, wir hören auf euch, wir wollen euch im Boot behalten, ja, wir geben euch das Logo jetzt.
Ja, ich glaube auch, dass so nach dem Motto, ja, wir steigen zwar demnächst ab, aber hier habt ihr das Logo.
Genau.
Seid nicht allzu traurig. Also scheint eher ein kurzfristiges Ding gewesen zu sein. Ne?
Ein spontaner Move war das, ne? Um die Leute bei der Stange zu halten, ganz witzig. So, dann haben wir auf 17 St. Pauli, die wirklich einen absoluten Negativ-Trend haben. Ne? Also haben aus den letzten 5 Spielen 4 verloren, davon wirklich einige nicht so schwere Spiele vermeintlich, nur ein Unentschieden geholt, sind sehr formschwach, haben sehr wenig Ballbesitz, haben wirklich wenig Spielidee und haben lange an ihrem Trainer Blessin festgehalten. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn es dazu kommen sollte, dass die in die Relegation müssen oder jetzt in der Saison, dass die da noch agieren und da vielleicht auf der Trainerposition nochmal einen Impuls bringen wollen,
Das wäre richtig mutig.
Wäre krass.
Ja, finde ich auch.
Und fühle ich bei St. Pauli eigentlich fast nicht.
Nee, ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber da guckt man ja immer drauf. Ja. Ne? Und man muss sagen, die Richtung geht schon ganz klar nach unten. Und wer weiß, hat es schon gegeben, dass so kurz vorher nochmal für ein bis drei Spiele da nochmal ein frischer Impuls reinkommt.
Nicht, dass Friedhelm Funkel an der Seite steht am Ende.
Genau.
Oder Peter Neururer.
Ne, also eine Mannschaft, die wirklich gerade ziemlich gen zweite Liga strauchelt, muss man sagen, hat einen Marktwert von 69 Millionen. Das heißt, das ist schon etwas näher an uns dran. Und wie eben gesagt, die spielen am kommenden Wochenende zu Hause am Millerntor gegen VfL Wolfsburg im direkten Duell.
Was Finale um völlig, die Relegation.
Völlig crazy ist diese Ansetzung. Und auf Platz 18, tatsächlich wieder mit von der Partie, von den Toten auferstanden, ist Heidenheim. Und da muss man sagen, da geht die Tendenz nach oben. Also totgeglaubte leben länger. Die haben jetzt aus den letzten 5 Spielen 3 gewonnen, 1 unentschieden und das gegen den FC Bayern München und eine Niederlage. Haben einen Marktwert von 64 Millionen, sind also nochmal ein bisschen näher an uns dran. Sind aber sehr zweikampfstark und haben natürlich frische Erfahrungen mit der Relegation. Die haben es letztes Jahr in dieser Relegation geschafft und haben gerade so einen Aufschwung und haben natürlich einen sehr guten Trainer, der da gerade nochmal ein bisschen Push gibt. Grundsätzlich aber auch eine Mannschaft wie St. Pauli, die über die Saison verteilt jetzt sehr wenig Ballbesitz hatte und Tietz da sozusagen sein Spiel gegen Pauli und gegen Heidenheim durchdrücken könnte. So, jetzt habe ich euch diese 3 Mannschaften vorgestellt und jetzt möchte ich von euch einmal wissen, welche Konstellation wünscht ihr euch am Samstag? Was soll passieren? Für Hannover 96 natürlich gesprochen, weil diese 3 Vereine sind uns egal. Es geht jetzt wirklich darum, was wünscht ihr euch für Hannover 96?
Also ich finde es ganz schwer, weil wenn St. Pauli sich qualifiziert für Relegation, ist es für sie wie wirklich ein Erreichen von einem Finale, mit dem sie nicht mehr gerechnet haben. Also da ist richtig Aufwind drin. Wenn Heidenheim da hinkommt, wäre für mich der schwerste Gegner, ehrlich, von den dreien, weil die kommen dann mit komplett Rückenwind. Ne? Ich meine, du sagst es eben, totgeglaubte leben länger, ne? Und dann laufen die Leichen da über den Platz und ich glaube, dann wird es richtig kritisch, so. Gerade mit Frank Schmidt als Trainer und dieser Erfahrung. Heidenheim für mich auf jeden Fall der am wenigsten beliebte Gast. Ich muss ja persönlich sagen, und Gianni, du hast das so oft gesagt in letzter Zeit und in den letzten Wochen, ich würde 96 gerne mal gegen einen echten Erstligisten spielen sehen. Und deswegen klingt verrückt, aber ich würde mir den VfL Wolfsburg wünschen.
Crazy. Also kurz einleitend, kurz nochmal auf diese tabellarische Situation geblickt. Ne? Wie crazy ist das?
Total,
also, dass wir sowohl in der zweiten Liga Punktgleichheit haben, und halt auch in der ersten Liga.
Jeweils von 3 Teams auch, ne?
Es ist einfach, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Ich glaube, unterhaltender geht es für den neutralen Zuschauer nicht.
In der dritten Liga können auch noch 3, 4 aufsteigen, also das ist schon krass.
Echt, und vor allem mit dem Endspiel St. Pauli-Wolfsburg. Also als ob das bestellt wurde, ne? Das ist ja völlig gaga.
Robby Hunke hat dazu einen schönen Post gemacht, der hat geschrieben, Montag haben einige Kardiologen mehr zu tun als sonst. Das fand ich ganz geil, ne? Weil du hast 6 Vereine, wo Montag einige Herzpatienten losgehen
am Start sind.
Oh Mann, auf die 3 eventuellen Relegationsgegner geblickt, muss ich sagen, fühle ich Heidenheim am wenigsten, würde mich gar nicht abholen. Also ich finde, Relegation ist ja nochmal ein ganz anderes Knistern als sonst. Heidenheim will ich gar nicht dran denken und ich hoffe auch einfach, dass entweder St. Pauli oder Wolfsburg am Samstag gewinnt, sodass Heidenheim auch mit einem Sieg gar nicht mehr auf den Relegationsplatz rutschen würde. Wolfsburg oder St. Pauli, ich gehe mal eher mit St. Pauli. Und zwar finde ich allein den Gedanken, Millerntor, Relegation, finde ich unfassbar spannend. Und mit Blick auf die Form rechne ich mir gegen St. Pauli auf jeden Fall mehr Chancen aus als gegen Wolfsburg. Ich möchte gern mal 96 gegen einen Erstligisten spielen sehen, aber da reicht mir St. Pauli. Ich brauche nicht Wolfsburg. Wolfsburg finde ich dann echt nochmal eine Nummer too much. Ich habe das Spiel gegen Bayern, habe ich zeitweise gesehen und ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, weil ich die erste Liga einfach gar nicht verfolge, ich wusste gar nicht, dass da Eriksen spielt. Mhm. Also wie unfair wäre das? Ich finde da, ich finde auch Marktwert, rein auf den Marktwert geblickt, ist das schon nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Also meine Sorge wäre, Heidenheim und St. Pauli spielen ab dem Moment Zweitliga-Fußball richtig dreckig, richtig hart und das ist genau das,
ja,
was uns nicht also, so richtig Spaß gemacht hat in letzter Zeit. Ich glaube rein spielerisch und von 1:1 Position und Vergleich, ja, und alles, wahrscheinlich sind wir dann bei denen echt besser dran, bei Heidenheim und Pauli, aber bei Wolfsburg, da kitzelt für mich alles dran. Weißt du, du hast so diesen,
du kannst sie richtig ärgern,
diesen nicht wahrgenommenen Nachbarn hier aus Niedersachsen, ja, ne? Du kannst sie runterziehen mit den VW-Millionen. Ne, du bist danach, das muss man auch mal dazu sagen, Niedersachsens Nummer 1, auch wieder, ne, in der Wahrnehmung von allen, nicht nur von uns. Und mir würde das schon, da kommt so viel zusammen, geil, so viele, ja, Kreise, ja, schließen sich, ja, Dieter, ja, Hecking steht da an der Seite.
Also, ich würde beides komplett fühlen. Was ich auf jeden Fall nicht möchte, ist, dass die beiden Unentschieden spielen am Samstag, um gegebenenfalls Heidenheim da irgendwie den Ball auf den Elfmeterpunkt zu legen. Einer von den beiden muss gewinnen und wer von den beiden dann gegebenenfalls, ich hoffe es natürlich immer noch nicht, dass wir in die Relegation müssen, aber ich gebe euch recht, es ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass wir rein müssen, als dass es nicht stattfinden wird. Ich würde beide nehmen, mir ist es scheißegal. Ich finde beide Konstellationen brutal, egal ob Wolfsburg oder St. Pauli. Ich würde beides nehmen und bin gespannt, ob es dann tatsächlich zu dem Nervenkrimi kommt.
Also ich muss sagen, ich drücke auch St. Pauli die Daumen, weil ich finde, das ist auch charmant. Es hat auch sowas Knisterndes, ne? St. Pauli mögen wir ja historisch auch nicht ganz so gerne. Da würden wir natürlich auch vor Ort reichlich Unterstützung von den Freunden vom HSV bekommen. Schöne Grüße, die uns ja auch mit einem Banner gegrüßt haben am Wochenende und uns die Daumen gedrückt haben. Also Knistern ist da auch, da ist auch, das ist auch nicht weit weg. Da könnte man auch auf der Reeperbahn nachher die Nacht zum Tag machen. Aber ich bin bei Johnny, das liegt uns besser. Also ich finde das schon, die Vorstellung, zwei Spiele gegen Wolfsburg gewinnen zu müssen, finde ich schon sehr, sehr ambitioniert. Ne? Das ist schon so. Und St. Pauli, wie gesagt, die haben diesen formschwach, die Tendenz geht da absolut nach unten. Die haben eine wirklich gebrauchte Saison, da ist nicht mehr viel Leben drin und die würde ich sehr gerne darunter stoßen. Ja,
aber nochmal auf die Statistik geblickt, Erstligist gegen Zweitligist. Wenn ich daran denke, dass wir gegebenenfalls in die Relegation gehen müssen, frustriert mich das nicht wirklich. Also ich bin echt der Meinung, dass wir, weil wir auch in der laufenden Saison gesehen haben, dass wir gegen die Mannschaften, die oben mitspielen, unsere besten Spiele gemacht haben. Ja. Umso optimistischer bin ich, dass wir gegen einen Erstligisten, scheißegal, ob es die Radkappen aus Wolfsburg sind oder St. Pauli, ich glaube, wir können gegen beide mithalten, wenn wir quasi in unser Spiel kommen und einen Gegner haben, der eher mitspielt und sich nicht hinten reinstellt.
Das auf jeden Fall. Jetzt ist das ja nur eine Eventualität. Wir gehen Sonntag so ins Stadion, dass wir natürlich hoffen, dass wir es sogar noch auf Platz 2 schaffen. Wir spielen gegen Nürnberg und Gianni wird uns jetzt mal ein bisschen auf den kommenden Gegner vorbereiten.
Ich will gar nicht zu sehr reingehen. Kurz mal aufs letzte Spiel geblickt. Viele, wenn es mitbekommen haben, Nürnberg hat zu Hause gegen die Freunde aus Schalke 3-0 gewonnen.
Das finde ich übrigens gut. Das finde ich ein richtig gutes Ausgangsspiel für uns, dass, ja, die letzte Woche mit ihren Fans da eine schöne Party gefeiert haben. Ja.
Ist gut für uns, weil sie, glaube ich, auch denken, dass sie jetzt gegen die oben gut spielen können und genau, nicht so richtig sich warm machen.
Genau, das finde ich gar nicht so schlecht.
Geht da natürlich auch mit. Ich hoffe, die sind soweit befriedigt und sagen sich, okay, alles klar, die Saison ist mit einem schönen 3-0 Heimsieg gegen unsere Freunde erledigt. Fahren nach Hannover und denen ist es scheißegal, wie es ausgeht. Rein tabellarisch geblickt, Nürnberg natürlich als Achtplatzierter da irgendwo im toten Mittelfeld unterwegs und das halt auch schon seit Wochen. Da ging ja seit Wochen weder was nach oben noch nach unten. Ist auch eine Auswärtsmannschaft, die sich tendenziell in der Region einordnet wie 96 zu Hause. 96 ist zu Hause 9. in der Heimtabelle und Nürnberg in der Auswärtstabelle 11. Haben allerdings auch erst 3 Spiele auswärts gewonnen. Also
krass.
Von 16 Spielen 3 Auswärtssiege erst, 5 Unentschieden und 8 Niederlagen.
Also, okay, das gibt Hoffnung.
Das gibt Hoffnung und wir gehen hoffentlich am Sonntag all in, so wie ich es mir am letzten Samstag schon gewünscht habe. Ja, rein auf die Aufstellung geblickt, um da kurz mal das Personal so ein bisschen abzurappen. Players to watch würde ich auf jeden Fall Justwan nennen. Lubach, auf den müssen wir auf jeden Fall auch achten, sind zwei Flügelspieler, die mit extremer Schnelligkeit und Torgefahr reingehen und vorne in der Sturmspitze gibt es noch den Zuma. Ja, der kam, glaube ich, den haben sie, glaube ich, irgendwo aus Italien ausgekramt und ich glaube, der spricht weder Deutsch noch Englisch und Klose kommuniziert mit dem auf Italienisch, aber der Typ, der Kollege ist nach leichten Startschwierigkeiten voll eingeschlagen, ja. Der hat uns im Hinspiel auch schon Probleme bereitet.
Ja.
Rein wie sie Fußball spielen, habe ich mir jetzt nicht angeguckt, weil ich mich wirklich im Tunnel befinde und mich auch gar nicht mehr groß interessiert, was da der Gegner macht, sondern ich bin der Meinung, dass wir auf uns gucken müssen in diesem Spiel und dass wir einfach alles in diese Waagschale schmeißen müssen, um da mit 3 Punkten rauszugehen. Ich will auch gar nicht auf ein Unentschieden spielen, sondern ich erwarte einfach ein komplettes Feuerwerk. Wenn wir dann hinten raus vielleicht nur Vierter werden, weil wir uns eine Kirsche einfangen, hier, dann ist das so. Das ist jetzt einfach ein Spieltag, wo ich einfach Vollgas erwarte. Ich erwarte da nicht irgendwie Blick auf die Anzeigetafel, was passiert in Elversberg oder was passiert da in Paderborn, nee, in Darmstadt, die spielen ja in Darmstadt. Ich möchte, dass sich wirklich nur rein aufs 96-Spiel konzentriert wird und dass wir da richtig einen losfeuern und vielleicht dann auch gar nicht mehr die Spannung so lange getragen wird, sondern man vielleicht relativ zeitnah schon so ein bisschen durchatmen kann und dann vielleicht die Plätze in Darmstadt und in Elversberg beobachten kann.
Wer feuert denn raus, Fabian? Wer erfüllt Gianni denn den Wunsch, dass man auf dem Platz eine Mannschaft sieht, die will?
Ich reite meine Welle heute zu Ende. Über meiner Startelf steht: Mentalität schlägt fußballerische Klasse. Noll im Tor. Allgeier, Tomiak und Nawrocki wieder in der Verteidigung. Aseko und Neubauer auf den Außen. Leopold und SCT zentral defensiv, zentral offensiv. Jokota und Uden auf rechts und links und Bundu in der Spitze.
Stark.
Ich bin nämlich auch an dem Punkt angekommen heute Nachmittag, als ich mir da Gedanken drum gemacht habe, dass der Kellmann ab der 70. Minute wirkt.
Ja. Ja.
Und dass der Kellmann uns ab der 70. Minute hochschießt und dann seinen Song bekommt zur neuen Saison.
Gehe ich mit und Udenne finde ich auch einen guten Mentalitätsspieler.
Ja, vor allem die Neuen gefällt mir sehr, sehr gut, der Gedankengang. Würde ich tatsächlich so auch nehmen. Mein Bauchgefühl sagt aber irgendwie, dass Saad startet. Ich weiß nicht warum.
Ja, weil er nicht schlecht gespielt
hat. Taibbi vielleicht auch aber wieder.
Ja, Taibbi finde ich auch einen guten Kandidaten, auch für die Flügelposition, gerade aufgrund seiner Laufleistung, die er ja wirklich Woche für Woche abruft. Der ist ja irgendwie immer bei 13, 14 Kilometer, die er da rennt. Jokota würde ich jetzt nicht so traurig finden, wenn der von der Bank irgendwann reindribbelt.
Aber er ist für mich ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga und dieses Mal sind die Dribblings halt alle in die Füße gegangen, beim nächsten Mal gehen sie wieder alle vorbei. Das ist ja bei ihm sehr
genau
formabhängig.
So müssen wir denken.
Hauptsache nichts also Schwimmendes. Ich will nichts Schwimmendes. Keine schwimmende 6, keine schwimmende 9.
Ich habe auch wirklich lange überlegt und ich hatte sogar kurz überlegt, ob ich mal vorschlage, hier die neue Saison auszuprobieren und Leopold mal rauszulassen, aber das wird jetzt am letzten Spieltag nicht passieren.
Niemals.
Okay, was ist denn, also was um den Aufstieg los ist, das haben wir ja schon gesagt, aber gibt es sonst irgendwas Erwähnenswertes an dem Spieltag,
Gianni? Ja, was außenrum geschieht, ist mir eigentlich scheißegal. Worauf wir vielleicht noch einen kleinen Blick werfen sollten, sind unsere Freunde aus Bielefeld. Die stehen aktuell auf dem 16. Platz mit 36 Punkten. Peine Ost steht auf Platz 14 mit 37 Punkten, ist natürlich irgendwo noch nennenswert. Dazwischen ist Düsseldorf ebenfalls mit 37 Punkten. Am letzten Spieltag spielt Bielefeld zu Hause gegen die Hertha. Also ein Dreier ist Pflicht. Peine Ost spielt am letzten Spieltag auf Schalke. Mal gucken. Ich habe da irgendwie nach Nürnberg-Schalke ein komisches Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, die Schalker sind noch in Ibiza. Gedanklich und körperlich.
Schön auf dem Boot noch alle.
Ja, also da sind wir wieder beim Thema Wettbewerbsverzerrung. Puh, das könnte natürlich nochmal massig Einfluss nehmen da unten. Ne? Mhm. Düsseldorf, ebenfalls knackig. Düsseldorf spielt am letzten Spieltag auswärts in Fürth. Die Fürther sind natürlich auch noch unten drin mit 34 Punkten. Also wichtig ist erstmal, um das kurz festzuhalten, wichtig ist, dass Bielefeld die Hausaufgaben erledigen und zu Hause gegen die Hertha gewinnen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so schlecht, dass Düsseldorf, Braunschweig oder vielleicht auch Dresden die 2 Punkte vor den Bielefeldern stehen und am letzten Spieltag zu Hause gegen Kiel ran müssen. Gar nicht mal so unwahrscheinlich. Also wir drücken den Bielefeldern fleißig die Daumen und beobachten aus der Ferne, während wir parallel um den Aufstieg spielen.
Kleine Empfehlung dann hier, wer im Stadion Bock hat, parallel mitzubekommen, was auf den anderen Plätzen passiert. Es gibt ja die Sportschau-Konferenz aufs Ohr, so richtig wie früher. Ich habe es in den letzten Wochen mal versucht, zwischendurch Sky anzumachen, um mal zu gucken, wie die Szenen so gelaufen sind. Live ging gar nichts. Vielleicht dringt ja das Radio durch.
Boah, ich bin echt gespannt, ob die auch während des Spiels die Zwischenstände auf den anderen Plätzen durchsagen.
Boah, da bin ich auch gespannt. Also, falls ihr Fabian sucht, der hat die Headsets im Ohr, hört parallel Radio und guckt abends Tatort.
Genau.
Sehr gut. Ja, dann kommen wir zu unserer Hörerfrage der letzte Woche. Und da müssen wir nochmal nach Sandhausen in die Feierei zurückreisen. Und wir hatten euch um Hilfe gebeten. Wir mussten da so manche Sachen nochmal aufklären. Und vor allen Dingen war ja dieses Thema mit der Latte, lag uns ja im wahrsten Sinne des Wortes quer, ne? Also wir wussten, es wurde eine Latte, die Torlatte wurde entwendet, aber wir haben uns gefragt, ist die eigentlich jemals in Hannover angekommen? Und wir wären ja nicht die beste 96 Podcast Community, die es gibt, wenn das nicht innerhalb von einem halben Tag von Anfang bis Ende aufgeklärt worden wäre. Ne? Also, die Folge kommt raus und am selben Tag haben wir noch die Antworten. So, zuerst wurde uns eine Nachricht zugetragen, die eben sagte, ja, die Torlatte habe ich am Gleis liegen sehen. Ne? Also, ich war schon im Zug drin, die lag am Gleis, weil die Bullen am Zug kontrolliert haben und wir durften die Torlatte nicht mit in den Zug nehmen, deswegen lag sie am Rand. Dann schrieb er aber, es ging ja nicht nur um die Torlatte, sondern es ging übrigens auch um die Ersatzbank. Die ist nämlich parallel zur Torlatte auf dem Weg zum Bahnhof getragen worden. So, und dann schrieb uns ein Hörer, dass kurzerhand die 96-Fans ein Lied komponiert haben, nämlich auf die Melodie von Vamos a la Playa, die Latte und die Bank. Oh, oh, oh. Leider war auch für die Ersatzbank am Gleisende. Und zur Krönung kam dann abends noch ein Foto, was aus einer ganz tiefen Festplatte rausgekramt wurde für uns. Tatsächlich ein Foto von einem Sandhausener Polizeibulli, einem Neuner, wo an der Seite die Torlatte und die Ersatzbank rausguckten. Geil. Also wir haben es schon geteilt. Wir haben tatsächlich die Latte und auch die Ersatzbank ausfindig machen können. Die sind leider in Sandhausen geblieben, muss man sagen. Dann kamen aber noch weitere schöne Fotos.
Es war sehr unterhaltsam, ne? Auch diese Story, die an uns herangetragen wurde mit diesem Schild, was über der oder unter der Anzeigetafel
hing. Genau, mit dem Wechselbanner am Aufsteller.
Alter, wie hoch war das? Ja. Wie sind die da rangekommen? Ja. Ich glaube, da mussten 3, vielleicht sogar 4 Leute übereinander sich Huckepack nehmen, um dieses Ding da runter zu holen.
Ja.
Und die Eckfahne fand ich auch wild. Das war die Eckfahne, die an der Ecke stand, von wo aus die Flanke auf Hübner geschlagen wurde. Ja. Und diese Eckfahne hat sich einer gekrallt. Ja. Und die steht, glaube ich, heute noch in irgendeinem Kinderzimmer.
Genau, also ganz kurz zu diesem Wechselbanner. Es gibt diesen Aufsteller, wo eben steht, der SV Sandhausen begrüßt. Und dann hing da Hannover 96 ein 2,5 Meter breites Schild, was mit irgendeiner Profi-Räuberleiter dann darunter geangelt wurde. Und ist bis heute noch im Besitz dieser Gruppe übrigens. Und die Eckfahne, da schrieb der Hörer, er hätte diese Fahne ganz euphorisch auf dem Platz geschwenkt. Dann kam aber eine Windböe und hat die Eckfahne mit sich gerissen. Die ist in die Menge gesegelt. Und er hat einfach nur die Plastikröhre mitgenommen und steht bis heute in seinem Kinderzimmer.
Kann er jedem erzählen.
Also vielleicht können wir hier auch Fahne und Plastikröhre zusammenführen.
Oh, wenn wir das hinkriegen am Sonntag vor dem Spiel, also, könnte das der Moment sein.
Also wer hat die Eckfahne aus Sandhausen?
Den kennen wir ja.
Bitte Nee, die Eckfahne.
Ach so, genau. Nee, okay, wir kennen
den Besitzer der Stange, ja. Aber wir suchen jetzt die Eckfahne. Und wenn wir das zusammenführen könnten, dann wäre das doch eine schöne Sache für Jannis und Christoph im Archiv. Ne, die zusammengeführte Eckfahne aus Sandhausen. Das wäre doch ein schönes Geschenk an das Archiv. Vielleicht kriegen wir das ja über unseren Podcast hin. Ansonsten hat uns noch eine Hörerin geschrieben, die ihrer Mutter ein Stück vom Tornetz geschenkt hat. Und tatsächlich gab es auch noch ein Foto, wo das gelbe Ortseinfahrtsschild von Sandhausen Rhein-Neckar-Kreis auch weggetragen wurde. Also nochmal kurz zu unserer Dienstpflicht hier. Wir wollen natürlich keinen Diebstahl hier glorifizieren, aber das alles ist längst verjährt und deswegen können wir jetzt heute drüber lachen. Uns hören ja auch Kinder, also nichts klauen, war alles ganz schrecklich. Fabian, du hast noch die Hörerfrage der Woche von der heutigen Folge.
Genau, ich habe euch vor längerer Zeit ja schon mal gefragt. Ich glaube, es war vor diesen knackigen 4 letzten Spielen, was ihr denn glaubt, wie viel Tabelle wir werden. Damals gab es noch sehr viele Stimmen auch für Platz 1. Das ist ja jetzt raus und deswegen erneuere ich jetzt diese Frage nochmal. Wo stehen wir eigentlich jetzt nach dem 34. Spieltag? 2, 3 oder 4? Und wir würden die Frage dann gerne noch erweitern und schreibt uns da auch gerne zurück. Falls wir Relegation spielen, wer ist denn euer Favorit?
In dem Sinne, gehen wir in eine mögliche finale Woche. Es ist jetzt Montag, wir nehmen montags auf und in 2 Wochen abends ist dann diese Saison gelaufen. Spätestens mit einem Relegationsrückspiel, was heute in 2 Wochen stattfinden würde. Dementsprechend nochmal alle Energie bündeln für diesen Verein, für diese tolle Mannschaft, die uns eine großartige, emotionale, sehr unterhaltsame Saison geliefert hat. Tut alles zusammen, alle Energie, die ihr noch habt und kommt am Sonntag ins Stadion oder geht zur Nordkurve, macht die Stadt voll, zieht euch ein Trikot an, lasst es uns gemeinsam reißen und dann gucken wir einfach, was bei rauskommt. Und wenn wir tatsächlich jetzt das erste Mal gemeinsam den Gang in die Relegation um den Aufstieg in die erste Liga gehen müssen, dann gehen wir das zusammen an und dann wird das auch ein unvergesslicher Moment. So oder so ist es eine historische Woche und wir bleiben Vamos und es wird richtig geil. Ich gucke jetzt in 2 lächelnde Gesichter. Ich hoffe, ihr lächelt auch da zu Hause. Verzeiht uns den kritischen Blick auf Bochum, aber jetzt sind wir aufgerichtet und geben wie immer 100% am Sonntag für den Aufstieg für Hannover 96. Und bis dahin bleibt Vamos.
Ciao.
Ciao, ciao.